Alle zwei Jahre müssen Autos zur Haupt- und Abgasuntersuchung. Viele sagen es TÜV. Dort soll unter anderem geprüft werden, ob das Auto verkehrssicher ist. Ich weiß nicht, ob bei euch schon mal ein Auto durchgefallen ist, ob es nur repariert werden musste. Oder es kann auch dazu kommen, dass das Auto als verkehrsunsicher eingestuft wird. Dann wird die Plakette abgerubbelt und es darf nicht mehr auf öffentlichen Straßen fahren oder geparkt werden. Der Prüfingenieur darf über das Auto entscheiden. Ist es tauglich oder ist es nicht? Er hat das volle Recht und auch die Autorität dazu. So weit, so gut. Problematisch wird's, wenn jeder Mensch TÜV spielen will. Aber nicht über Autos, sondern über seinen Schöpfer, über Gott. Viele Menschen stellen Gott auf moralischen Prüfstand. Sie halten sich selbst für fähig und auch autorisiert, Gott auf Mark und Bein zu prüfen. Ist Gott wirklich gut oder nicht? Ist er wirklich allmächtig oder auch nicht? Und das haben auch die Israeliten gemacht. Dazu lesen wir 2. Mose, Kapitel 17, die Verse 1 bis 7, wo die Israeliten TÜV gespielt haben. 2. Mose, Kapitel 17, Vers 1 bis 7. Ich werde es vorlesen. Ihr dürft es gerne in euren Bibeln aufschlagen oder einfach mithören. 2. Mose, Kapitel 17. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritten sie mit Mose und sprachen: Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihm: Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. Und der Herr sprach zu Mose: Tritt vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen. Und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht hatten und gesagt hatten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wir wollen diesen Text in 3 Punkten durchgehen. Im 1. Vers wollen wir Gottes leitende Hand sehen. In Vers 2 bis 4 Gott auf der Anklagebank. Und Vers 5 bis 7 Gottes Antwort an der Felswand. So wollen wir mit dem 1. Punkt anfangen. Gottes leitende Hand. Es sind wahrscheinlich um die 2 Monate nach dem Auszug von Israel aus Ägypten schon vergangen. Gott hat das Volk Israel immer und immer wieder geprüft. Zuerst bei den bitteren Wassern von Mara, die er dann süß gemacht hat. Dann, wo sie keine Nahrung hatten, hat Gott ihnen Manna und Wachteln gegeben. Und es ist bewusst da, diese 3 Geschichten sind aufgeschrieben. Also zuerst kein Wasser, also bitteres Wasser, dann keine Nahrung und jetzt wieder kein Wasser, sind bewusst aufgeschrieben, um dass Gott sie geprüft hat, ob sie in seinem Gesetz wandeln werden. Diese Geschichte ist die Vorbereitung für die Erlebnisse, die wir haben werden am Berg Sinai, wo die 10 Gebote gegeben werden. Hier wird uns erklärt, warum gibt Gott überhaupt die 10 Gebote? Wie ist das Herz des Volkes? Wie denken sie in ihrem Herzen? Und lasst uns Vers 1 zusammen lesen. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreise nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Wir sehen zuerst, dass die ganze Gemeinde unterwegs ist. Also das ganze Volk Sie ziehen weiter, Schritt für Schritt. Hier sind nicht alle Etappen aufgezeichnet, aber sie ziehen weiter. Warum ziehen sie weiter? Nach dem Befehl des Herrn. Gott führt sie in seinem souveränen Plan. Er ist es, der das Navi ist. Er sagt ihnen, wohin sie lang gehen sollen. Also an die Wolkensäule und die Feuersäule leiten sie. Nun kommen sie nach Rephidim. Das ist wahrscheinlich ein Bach in der Nähe von Horeb, der zu der Zeit kein Wasser führte. Also wir sind schon in der Gegend von Sinai. Und vielleicht auf der Karte ist aufgezeichnet, das war in Ägypten. Dort sind sie wahrscheinlich ungefähr aus dieser Gegend rausgezogen. Die bitteren Wasser von Mara, also Kapitel 15, war ungefähr hier. Und jetzt befinden wir uns unten, dort in der Nähe vom Berg Sinai. Das ist, wo wir jetzt angelangt sind. Sie sind mitten in der Wüste unterwegs. Und was ist das Schlimmste, was man in der Wüste einem begegnen kann? Vers 1. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Sie haben nichts zu trinken gehabt. Und es war eine Herausforderung. Sie hatten gehofft, Gott wird sie versorgen. Und nun sind sie mitten in der Wüste und sie haben nichts zu trinken. Und in unserem Leben gibt es auch viele Wüsten ohne Wasser, wo wir da sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn das Kind einen falschen Weg einschlägt, wenn der Chef schwierig ist, wenn Schwachheit und Krankheit uns herausfordert oder unsere eigene Torheit und Sünde, dann sind wir dort und haben keinen Ausweg. Wir wissen nicht, wann ist es zu Ende, wann ist denn endlich die Wüste vorbei, wann gibt es endlich wieder Wasser. Und es ist auch keine Hilfe in Sicht. Wie ist dann unsere Reaktion, wenn wir in diesen Wüsten ohne Wasser sind? Wir sind von Gott hierher geführt worden, aber wir sind da und es gibt nichts zu trinken. Wie ist unsere Reaktion? Können wir mit Hiob sagen, der alle seine Kinder, sein ganzes Hab und Gut verloren hatte? Können wir mit ihm sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt? Können wir das sagen? Oder mit dem Psalmisten im Psalm 115. Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Wisst ihr, wenn wir uns beschweren, bleibt die Beschwerde nicht in dem Raum, wo wir sind. Alle unsere Beschwerden gehen Richtung Himmel. Wenn wir uns über etwas beschweren, sagen wir, Gott hat es im gewissen Sinne zugelassen und in mein Leben gestellt. Und ich bin nicht froh darüber, was er tut. Dieser Vers sagt, aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Was denkt ihr? Sie sind jetzt in dieser Wüste ohne Wasser. Hat das Volk ihre Lektion gelernt? Sie sind wieder angekommen, es ist eine herausfordernde Situation. Werden sie sagen, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt? Ich meine, eigentlich müsste man meinen, jemand würde sagen, so Leute, wartet mal. Wir hatten schon mal die Situation, wisst ihr noch? Als wir das letzte Mal durstig waren, da hat Mose ein Stück Holz ins Wasser geworfen, es wurde süß. Und als wir das letzte Mal hungrig waren, da hat es dieses süße Zeug vom Himmel geregnet, das Manna. Und jetzt haben wir wieder Durst. Leute, das wird richtig toll. Ich frage mich, was Gott tun wird. Vielleicht wird es Cola vom Himmel geben. Also, sie haben schon zweimal erlebt, was Gott für ein Wunder getan hat. Und jetzt kommen sie wieder in diese herausfordernde Situation. Die Frage ist, was wird Gott tun? Was erwarten wir von Gott? Bevor wir uns anschauen, will ich euch eine Anwendung mitgeben, die ihr euch mitschreiben könnt. Ich will euch ermutigen, Gottes Wege anzunehmen. Gottes Wege anzunehmen. Wenn ich meine Frau meinen Hefezopf bitte, dann freue ich mich darauf. Ich liebe sie. Was werde ich nicht tun? Ich werde nicht alle ihre Schritte überwachen. Ich werde ihr nicht zugucken und sagen, Schatz, ist das wirklich das richtige Mehl? Schatz, kommen da wirklich Eier in ihn rein? Also ich weiß nicht, ob da Eier reinkommen oder nicht. Ist der Ofen wirklich auf der richtigen Temperatur? Also ich habe keine Ahnung vom Backen. Ich darf mich darauf freuen, wenn der Hefezopf dann auf dem Tisch steht. wenn wir Gott annehmen, dann geben wir Gott das ganze Recht, den ganzen Kuchen zu backen. Wir wissen nicht immer, was das Beste für uns ist. Wir wissen nicht, welcher Weg wohin führt. Er hat das Recht und wir müssen zugeben, dass er auch im Recht ist und dass wir keine Ahnung haben. Wir dürfen Gottes Wege annehmen. Er ist ein guter Gott und führt gute Wege. Und manchmal gibt es auf dem Weg gewisse Strecken ohne Wasser. Aber weiß er, wohin er uns führt? Absolut. Das Prinzip nennt die Bibel Glauben. Glauben ist keine Superkraft, irgendwie nur ein religiöser Begriff. Glauben darf man nur in der Kirche und wenn man rausgeht, hört man auf zu glauben. Glaube bedeutet in der Wortbedeutung Vertrauen. Ich vertraue meiner Frau, dass sie schafft, den Hefezopf zu backen. Ich weiß nicht, was alles dafür benötigt, aber ich vertraue ihr. Und Gott zu vertrauen heißt, seine Wege anzunehmen. Und wenn die Wege durch die Wüste führen, heißt es, dass wir es annehmen sollen. So will ich euch ermutigen, nimm Gottes Wege an. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gott auf der Anklagebank. Wie wird das Volk reagieren? Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Haben sie Gott Vertrauen gelernt oder nicht? Lass uns die Verse 2 bis 4 lesen. Darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Zuerst sehen wir, dass sie mit Mose streiten. Und dieser Begriff ist unglaublich wichtig. Es ist nicht nur einfach eine aufgeregte Diskussion. Es ist ein Fachbegriff für einen Rechtsstreit. Das ist ein Streit, der geführt wird, wenn jemand einen Bund gebrochen hat und nun die Konsequenzen dafür tragen muss, dass er diesen Vertrag gebrochen hat. Wir befinden uns hier sozusagen im Gerichtssaal. Das Volk geht ins Gericht. Das ist eine Rechtsklage. Wer ist es? Der Ankläger? Also wir befinden uns im Gerichtssaal. Wer ist der Ankläger? Es sind sie. Wer ist die sie? In Vers 1, die ganze Gemeinde. Die Ankläger sind das ganze Volk. Und wer ist der Angeklagte? Letztendlich ist es der Herr. Also sie kommen zu Mose und Mose sagt, wer jetzt der letztendlich Angeklagte ist. Zuerst ist eine Anklage gegen Mose, aber Mose sagt, eigentlich versucht ihr den Herrn. Der Angeklagte ist der Herr, Gott selbst. Und der Stellvertreter, der sozusagen diesen Rechtsstreit irgendwie jetzt schlichten muss, ist Mose. Mose steht an der Seite, also auf der Seite Gottes und wird von dem Volk angeklagt in diesem Rechtsstreit. Und schaut mal, was ihre Forderungen sind. Zuerst haben sie eine Forderung in diesem Rechtsstreit. Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Das ist keine Bitte. Das ist eine deutliche und klare Forderung. Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Wie geht man mit Gott um? Stellt man Gott Forderungen? Gib uns? Nein, sie hätten bitten oder fragen sollen. Aber sie waren überzeugt, wir wollen es jetzt haben, auf die Art und Weise, wie wir es wollen. Wir sind auch oft überzeugt, dass wenn Gott es nicht auf unsere Art und Weise tut, dann tut er es gar nicht. Wir haben ganz gewisse Vorstellungen, wie Gott unsere Gebete erhören soll oder wie Gott führen soll. Zuerst muss das passieren und dann das passieren. Und wenn nicht das passiert, wie ich es wollte, dann ist Gott ungerecht und böse mit mir. Aber unsere Wege sind nicht Gottes Wege. Und Gottes Pläne sind besser als unsere Pläne. Also sie fordern. Und dann kommt die Anklage. Warum hast du uns aus Ägypten hergeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Was machen sie? Sie nehmen das Schlimmste von Gott an. Gott hat sie hier verlassen in der Wüste, damit sie sterben. Sie sagen, Gott, du hast uns hier aus Ägypten rausgezogen und jetzt hier mitten in die Falle gelockt und jetzt hast du uns Tschüss gesagt und willst zuschauen, wie wir hier verrecken. Was sagen sie damit? Gott, du bist ein böser Gott, ein mordslustiger Gott, der uns töten will hier mitten in der Wüste. Das ist eine heftige Anklage. Aber schaut mal nochmal, was sie erwähnen. Um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen. Warum haben sie überhaupt Kinder? Wer hat sie gerettet, dass ihre Kinder im Nil ertrinkt werden? Gott? Wer hat ihr Vieh bewahrt, dass es nicht bei den Plagen in Ägypten stirbt? War das vielleicht auch Gott? Sie sehen das alles, wer sie sind. Ist Gott, hat sie gerettet? Und jetzt behaupten sie, der Gott, der ihre Kinder und ihr Vieh gerettet hat, der will sich töten. Sie behaupten, Gott, du bist ein böser Gott und ganz und gar nicht gut. Das ist ihre Anklage. Das ist die Anklageschrift. Und sie haben auch die Strafe bereit. Vers 4. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Sie waren kurz davor, eine ganz praktische Art und Weise der Exekution zur damaligen Zeit auszuführen. Übrigens, sie waren in der Wüste, es war keine Sandwüste, sondern eine Steinwüste. Also nicht wie die Sahara, wenn man sich vorstellt, alles nur Sand, sondern es sind ganz viele, viele Steine dort. Und sie sind bereit, Mose zu exekutieren. Also wir haben das Volk als die Ankläger, Gott auf der Anklagebank. Die Anschuldigung ist, Gott ist ein böser Gott, ein mordslustiger Gott. Und wir werden jetzt seinen Stellvertreter Mose töten. Was haben sie gerade gemacht? Was hat das Volk gemacht? In Vers 2 heißt es, warum versucht ihr den Herrn? Dieses Wort ist in Kapiteln vorher auch schon vorgetreten. In Kapitel 15, Kapitel 16 hat Gott gesagt, dass er sie versuchen wird, sie prüfen wird. Gott hat das Volk in die Wüste geführt, um sie zu prüfen. Und jetzt heißt es, dass sie Gott versuchen oder Gott prüfen. Was bedeutet es, Gott zu versuchen? Es bedeutet so viel wie Gott herauszufordern und zu sagen, bist du wirklich Gott? Ich meine, sie haben seine Wunder gesehen. Aber jetzt kommt der Moment, wo sie sagen, warte Gott, wir wollen dich mal auf den Test stellen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du wirklich ein wirklicher, mächtiger Gott bist, ein guter Gott bist. Wir wollen dich prüfen. Darf ein Lehrer seine Schüler prüfen? Ja. Ein Lehrer haben alle Recht, mit euch Tests zu schreiben, ihr Schüler. Das ist gut und so. Warum? Weil der Lehrer nicht genau weiß, was die Schüler gelernt haben. Er kann den ganzen Tag etwas unterrichten, aber es kann vielleicht nichts ankommen. Deswegen schreiben sie die Lernerfolgskontrollen der Grundschule oder die Klassenarbeiten, Klausuren, um einfach zu verstehen, wo sind denn die Schüler jetzt angekommen? Was haben sie alles gelernt? Was müssen wir nochmal wiederholen? Was müssen wir vielleicht vertiefen? Er will wissen, was sie können. Ein Lehrer hat ein Recht darauf, hat einen Schüler darauf, dem Lehrer einen Test vorzulegen und sagen, so Lehrer, ich will wissen, was du drauf hast. Und das ist, was das Volk macht. Sie versuchen Gott. Sie drehen den Spieß um. Sie sagen, nee, Gott, wir sind jetzt der Lehrer. Du bist der Schüler. Wir sind jetzt Gott und du musst dich vor uns verantworten. Wir wollen rausfinden, was du wirklich drauf hast. Wir wollen mal prüfen, ob du wirklich mächtig bist und gut bist. Und das ist, was ist. Unzufriedener Unglaube setzt Gott auf die Anklagebank. Und es ist keine kleine Sünde. Es ist Rebellion. Ich will zur Anwendung mitgeben. Die erste. Eine Frage an dich. Klagst du vielleicht heute Gott an? Klagst du Gott an? Die Frage, warum lässt Gott das zu, könnte ein Ausdruck dafür sein, dass du Gott anklagst. Wenn Gott ist, warum lässt er Leid zu? Wenn Gott Liebe ist, warum werden so wenige Menschen gerettet? Es kann eine ehrliche Frage sein, wo man sich mit der Bibel beschäftigt und fragt, okay, wie stimmt diese Tatsache überein, dass es so viel Leid gibt? Und es steht doch, dass Gott gut ist. Also wir können mit einem leeren, willigen Herzen daran kommen und sagen, Gott, ich will verstehen, wie du bist. Wie funktionieren deine Wege? Aber nicht zu selten, vielleicht sehr häufig, ist das ein Anklagen von Gott, wo wir sagen, Gott, ich bin der moralische Standard. Ich weiß, was gut und richtig ist. Und ich werde jetzt deine Taten auf der Erde überprüfen und gucken, ob du ein wirklich guter Gott bist. Wir sagen, dass wir fähig sind, Gott zu beurteilen und seine Wege. Wenn du das zulässt, dann kannst du kein guter Gott sein, weil ich bin das moralische Perfektion in Person. Ich weiß, was gut und richtig ist und ich darf jede einzelne Tatsache in der Welt beurteilen. Und ich gebe dir hier eine 5- für dein Handeln. Wisst ihr, die Frage ist nicht, was wir von Gott denken. Die wirkliche, wichtige Frage ist, was denkt Gott von uns? Er ist der Lehrer, wir sind die Schüler. Er ist der Gott, wir sind Geschöpfe. Wir sind nicht der TÜV, der über Gott steht, sondern Gott prüft uns. Und eine zweite Anwendung will ich dir mitgeben. Erinnere dich an Gottes Versorgen bisher. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Volk war unglaublich vergessen. Sie klagen Gott an, dass er sie töten will. Sie und ihr Vieh, das er doch gerettet hat. Und wir sind so schnell vergesslich. Und wir können dagegen gegenarbeiten, indem wir uns bewusst für die Sachen danken. Deswegen ist Danken vor dem Essen oder nach dem Essen so wichtig. Sagen, Gott, du bist derjenige, der uns die Sachen auf den Tisch gestellt hat. Ich bin nicht derjenige, der uns versorgt und alles gibt. Wir müssen uns bewusst und immer wieder uns in Erinnerung rufen, dass Gott derjenige ist, der uns versorgt. Und das ist eine gute Maßnahme gegen zu vergessen, was Gott Gutes getan hat. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Antwort an der Felswand. Und wir stehen hier vor einem riesigen Dilemma. Ein richtig gewaltiges Dilemma. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben ja die Geschichte schon zu Ende gelesen. Wir wissen, wie es ausgeht, aber wir müssen hier innehalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Volk geht mit Gott gerade ins Gericht. Sie verklagen Gott und wollen Mose steinigen. Was sollte Gott jetzt eigentlich tun? Ich denke, Feuer vom Himmel wäre eine gute Option. Oder dass der Erdboden sie verschluckt. Oder tödliche Schlangen. Also ich weiß nicht, welche von den drei Sachen ich auswählen würde. Aber das ist eigentlich, wie Gott reagieren sollte. Wisst ihr, was absolut keine Option ist? Dass Gott sagt, na gut, ihr habt schon recht, hier ist das Wasser. Darf Gott, also, das wäre doch ungerecht. Er, der gute Gott, der diese kleinen Geschöpfe gemacht hat, er hat sie vollkommen gerettet, er hat sie befreit und sie klagen an und sagen, du bist ein Gott, der uns töten will. Und Gott sagt so, na gut, hier Wasser. Ist das, was der Text sagt? Ist das das, was im Text passiert? Lass uns den Text genau beobachten. Wir werden sehen, dass nicht das passiert. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Zuerst sehen wir, dass Gott zu Mose redet und sagt, tritt hin vor das Volk. Es soll eine öffentliche Antwort geben auf die Anklage. Es ist nicht ein Geheimurteil, das verschlossen wird und man es nicht bekommt, sondern es ist eine öffentliche Antwort. Tritt hin vor das Volk. Und er soll es nicht alleine tun, sondern die Älteste von Israel nehmen. Warum die Ältesten von Israel? Das ganze Volk kann nicht sich darum versammeln, also die ein paar Millionen um den einen Felsen. Deswegen sind die Stellvertreter eingeladen. Von den einzelnen Stämmen, die Ältesten, sie sind Stellvertreter. Und wenn Gott jetzt etwas tun wird, wird sozusagen das ganze Volk dabei sein, weil ihre Stellvertreter da sind. Okay, Mose soll öffentlich etwas mit dem ganzen Volk tun, die Ältesten sind da. Was soll er mitnehmen? Und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du Nil geschlagen hast, und geh hin. Hier eine kurze Pause. Wir dürfen dieses Ereignis nicht mit dem in 4. Mose 20 verwechseln, wo das Volk wieder durstig ist und sie wieder bei einer Felswand ist und Gott sagt, dass du ihm sprechen sollst zu dem Felsen, aber Mose den Felsen schlägt. Also es gibt diese zweite Begebenheit, wo er es nicht hätte tun sollen. Das ist eine ganz andere, als wo wir hier sind. Hier soll er den Felsen schlagen. 4. Mose darf er nicht und deswegen wird er auch, darf er nicht in das verheißene Land reingehen, aber hier muss er es tun. Er soll seinen Stab in die Hand nehmen, mit dem er den Nil geschlagen hat. Also nicht das Rote Meer, das ist nicht der Durchzug durchs Rote Meer und auch nicht den Jordan, sondern es geht hier um den Nil. Wann war das? Es war die erste Plage. Die Kinder hatten es heute in der Kinderstunde nur zur Info. Die erste Plage, wo Wasser zu Blut verwandelt wird. Dieser Stab erzeugt von Gottes Kraft. Sowohl Gericht als auch Rettung. Mit diesem Stab hat Gott Mose mit Gottes Hilfe die 10 Plagen über das Volk gebracht. Also das ist ein ziemlich symbolträchtiger Stab. Und lass uns weiter schauen. Siehe, ich will dort vor dir am Felsen, auf dem Felsen am Horeb stehen. Das ist ein ganz besonderer Moment in der Bibel. Wer stellt sich eigentlich vor wen normalerweise? Steht Gott vor den Menschen oder der Mensch vor Gott? Wer tritt vor wen normalerweise? Eigentlich ist der Mensch, der vor Gott tritt. Gott, der allmächtige, heilige Schöpfer des ganzen Universums. Und vor ihm stehen die Menschen. Aber hier ist auf einmal was anderes. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Horeb ist ein anderer Name für den Berg Sinai. Siehe, ich will dort vor dir stehen. Seit wann steht Gott vor einem Menschen? Wer hat sich eigentlich hier vor wem zu verantworten? Also es ist eine große Frage, die wir uns beantworten müssen. Warum sagt Gott, dass er vor ihm stehen wird? Warum sagt Gott nicht einfach, na gut, ich lasse hier jetzt Wasser, da ist eine Quelle, guck mal, da habt ihr Wasser. Nein, Gott inszeniert hier ein ganzes Schauspiel. Mose soll kommen, die Ältesten, der Stab, ein Felsen, Gott stellt sich vor ihm. Und was dann? Und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen. Bisher war der Stab ein Zeichen für Gericht, um Gottes Macht zu zeigen. Warum stellt sich Gott auf den Felsen und Mose muss den Felsen schlagen? Lass uns erinnern, was für eine Begebenheit wir eigentlich sind. Wir sind hier im Gerichtssaal. Das Volk Israel ist ein wütender Mob, der bereit ist, Mose zu steinigen, weil sie diesen Gott verabscheuen, der sie gerettet hat. Eigentlich müsste Gott sie schlagen. Aber was gibt er? Er gibt ihnen Wasser. Und ich hoffe, ihr habt gerade richtig viele Fragezeichen im Kopf. Weil die sollten wir haben. Warum macht Gott das so, wie er es macht? Warum stellt sich Gott auf den Felsen und lässt den Felsen schlagen? Wir müssen ein bisschen in der Bibel weiterschauen. Ich hoffe, das wird euch helfen. Im Psalm 78 schreibt er, es ist ein ganz langer Psalm und eigentlich Geschichtspsalm könnte man fast sagen. Er erinnert immer wieder, was in der Geschichte des Volkes Israel passiert ist. Und Psalm 78 wird diese Begebenheit von den Felsen wiederholt. Dort heißt es, er spaltete Felsen der Wüste und tränkte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Okay, soweit so gut. Echter Felsen und da kommen die Fluten raus. Ein paar Verse später, in Vers 35, wie wird da Gott genannt? Und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. In einem Psalm, wo Mose sich daran erinnert, der Psalmist sich erinnert, was passiert ist am Felsen, gebraucht er dieses Wort für Gott, dass Gott ihr Fels ist. Und das ist ein Begriff, in der Bibel häufig vorkommt. 5. Mose 32, wo Mose am Ende seines Lebens sich immer wieder daran erinnert, kommt sogar 5-mal, wird Gott als der Fels bezeichnet. Und in diesem Beispiel im Psalm, Begebenheit und Gott als Fels werden gleichgestellt. Oder habt ihr heute im Psalm 95 etwas beobachtet? Wie wird da Gott genannt? Also der Psalm, der über diese Begebenheit redet, über den Tag der Versuchung. Wie wird Gott da am Anfang genannt? Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Gott wird immer wieder Fels genannt, weil er eine starke Zuversicht ist, eine feste Burg, jemand, auf den man sich zu jemand gehen kann und man ist absolut sicher dort. Was der Text nicht sagt, dass der Felsen dort am Berg Horeb Gott war, das sagt der Text nicht. Ja? Also nicht, dass der Felsen irgendwie Gott war. Gott stellt sich auf dem Felsen, vor dem Felsen. Also wir müssen das unterscheiden. Aber irgendwie identifiziert sich Gott mit diesem Felsen. Am Felsen gibt er Wasser zu trinken und immer wieder wird Gott als der Fels genannt. Was bedeutet das? Paulus erzählt uns ein bisschen dazu. 1. Korinther 10, Vers 4. Wiederholt Paulus ein paar Begebenheiten aus dem Leben Israels, wie sie Gott immer wieder Gott sie versorgt hat und sie ihm trotzdem ungehorsam waren. Und dort heißt es in 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Okay, was heißt das jetzt? Das Volk trank aus einem geistlichen Felsen hier. In unserer Geschichte, was für einen Felsen tranken sie? Aus dem echten, aus dem physischen Felsen. Aber wer ist die wahre Quelle für sie, für das Wasser? Wer hat ihnen das Wasser gegeben? Gott. Und für Paulus ist kein Unterschied zwischen Gott und Christus. Also er sagt, Christus ist derjenige, der da war. Wenn Gott aktiv ist, war Christus mit aktiv. Christus war mit ihnen. Und schaut mal, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Hatte der Felsen am Berg Horeb irgendwie dann Beine bekommen und ist ihnen hinterhergelaufen? Nein, davon erzählt die Bibel nicht. Wer folgte ihnen die ganze Zeit? Gott. In der Wolkensäule und Feuersäule. Gott ist der Fels, der die ganze Zeit bei ihnen war. Und die Geschichte von der Wüstenwanderung wird von zwei Felsen umrandet. Am Anfang ihrer Geschichte kommen sie dem Felsen, Gott tränkt sie. Und am Ende ihrer Wüstenwanderung kommen sie zum Felsen und Gott tränkt sie. Also sozusagen die ganze Zeit ist Gott ihr Fels bei ihnen, der geistliche Felsen. Nicht der physische Felsen ist ihnen gefolgt, sondern der geistliche Felsen, Christus ihnen gefolgt. Jesus Christus war die ganze Zeit bei ihnen. Also wir sehen, dass Gott sich mit dem Felsen identifiziert. Und jetzt die große Frage. Als Mose den Felsen geschlagen hat, was bedeutet das? Gott stellt sich vor ihm. Gott nennt sich immer wieder der Fels. Und als Mose auf den Felsen schlagen soll, was heißt das? Hat er Gott geschlagen? Kann man das so sagen, dass Mose Gott geschlagen hat? Ich denke schon. Diese Begebenheit wird nicht aufgelöst, indem Gott einfach nur Wasser trinkt, sondern dass Gott aufzeigt, wie er gerecht bleiben kann und trotzdem segnen kann, indem er den Schlag auf sich nimmt. Lass uns vielleicht eine Bibelstelle lesen aus Jesaja 53 und ihr gerne dürft ihr es aufschlagen. Jesaja 53. Wir sind gerade hier in einem Rechtsstreit. Das Volk klagt Gott an, indem es sich höher als Gott stellt. Das Volk hätte geschlagen werden müssen. Aber Gott nimmt den Schlag auf sich. In der Anwesenheit des ganzen Volkes, also weil die Ältesten ja da sind, lässt Gott sich schlagen und gibt ihnen lebendiges Wasser. Und hier ist der Knackpunkt. Wie kann Gott ein so ungehorsames Volk segnen? Er dürfte es ja eigentlich nicht. Es wäre ungerecht, wenn er ihnen Wasser gibt. Aber hier zeigt Gott, wie er ungehorsame Sünder segnen kann, indem er die Strafe auf sich nimmt. Und Jesaja 53 verwendet dasselbe Wort für Schlagen und spricht von Jesus Christus. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Gottes Plan der Rettung ist nicht, die Menschen sündigen und wenn sie sich gut genug benehmen, wenn sie die Gesetze einhalten, dann schwamm drüber. Nein, wir sind kurz vor dem Berg Sinai und Gott zeigt ihm die Gesetze, was sie tun sollen. Und sie schaffen es jedes Mal und jedes Mal nicht. Und Gottes Lösung ist nicht, er gibt ihnen noch mehr Gesetze oder macht die Gesetze ein bisschen anders, dass sie es schaffen, weil sie schaffen es nicht. Die Gesetze waren einfach und simpel und sie haben sie nicht eingehalten. Der einzige Weg in den Himmel ist nicht, indem du ein paar Gesetze mehr einhältst, indem du häufiger die Bibel liest oder vielleicht mehr betest. Das wird dich vor Gott nicht gerecht machen. Der einzige Weg, wie Gott einen sündigen Menschen segnen kann mit Wasser, ist, indem er sich selbst schlagen lässt. Indem er die Strafe auf sich nimmt, die das Volk hätte verdienen müssen. Das Volk war ungehorsam und hätte den Tod verdient. Feuer vom Himmel. Aber diesen Schlag nimmt Gott auf sich selbst. Es ist nicht das Volk, das jetzt gerettet wurde. Es ist ein symbolischer Akt, der zeigt, worum es eigentlich geht. Und wisst ihr, es gibt so eine coole Stelle in Johannes 19. Die Ausleger sind sich nicht ganz sicher, worum es da geht. Aber ich bin mir ziemlich überzeugt, dass Johannes genau davon redet. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz hing, von Gott geschlagen wurde, kam einer der Kriegsknechte und stach ihn mit einem Speer in die Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser. Es gibt manche, die davon überzeugt sind, dass es hier um eine physiologische Klarstellung darum geht, dass Jesus wirklich gestorben ist. Ja, könnte sein. Aber ich denke, Johannes erwähnt es nicht nur deswegen. Das Blut Christi wurde zu unserer Reinigung vergossen. Und das Wasser, ja doch, Blut Christi wurde zu unserer Vergebung vergossen. Und das Wasser ist lebendiges Wasser, was uns Leben gibt. Christus wurde für uns geschlagen, damit wir Leben haben. Das ist der einzige Weg in den Himmel, nicht durch Gesetze. Die 10 Gebote waren nie dazu da, dir Leben zu geben. Das Einzige, was Leben gibt, ist Jesu Tod und Auferstehen. Und interessant ist, Johannes Evangelium bezieht sich Johannes immer wieder auf das erste und das zweite Buch Mose. Er erzählt die Geschichte Jesu aus dem Leben des Volkes Israel nach. Wir hatten letztes Mal uns angeschaut vom Manna, also dass Gott dem Volk das Manna gibt. In 2. Mose 16 haben wir das Manna gesehen. Welchem Kapitel war, wo Gott sagt, ich bin das Brot des Lebens? Wisst ihr noch? Ja? Nee, ganz knapp. Andersrum. Johannes 6. Man kann sich auch gut merken. 2. Mose 16 redet Mose von dem Manna und Johannes 6 redet Jesus, dass er das Brot des Lebens ist. Und jetzt sind wir in 2. Mose 17. Und lass uns Johannes 7 kurz aufschlagen. Also 2. Mose 16, Kapitel 6 und 2. Mose 17, Kapitel 7. Da sagt Jesus, am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, 2. Mose, Vers 37 und 38, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Christus identifiziert sich als das wahre Wasser des Lebens. Er sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Bei Christus ist er ist das Brot des Lebens. Er ist das Wasser aus dem Felsen. Und er geht sogar noch weiter und sagt, wenn jemand an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du an Christus gläubig wirst, kriegst du nicht nur Wasser für dich, sondern du bist auch ein Segen für andere. Kommen wir zum Ende der Predigt. Aber der Text ist noch nicht ganz vorbei. Der Text endet nicht mit einem Happy End. Dort gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels, weil sie den Herrn versucht haben und gesagt haben, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das Wort Massa bedeutet Versuchung. Meriba, dieser Vorwurf, der Rechtsstreit. Sie haben den Ort nicht genannt Gnade oder viel Wasser, viel Freude. Der Ort ist genannt Versuchung und Vorwurf. Das Volk Israel hat Gottes große Taten gesehen. Aber wir lesen nichts davon, dass sie sich im Glauben zu ihm hingewandt haben. Lehnst du Gott ab? Und ich will dich warnen. Es ist das eine, gegen Gott zu sündigen, zu lügen, zu morden und zu stehlen. Aber es ist das andere, zu sehen, dass Gott die Strafe für dich auf sich nimmt und dann bewusst wegzugehen. Und du gehörst zu denen, die gerade gehört haben, dass Gott für dich gelitten hat. Nicht nur, dass du gesündigt hast, sondern dass Gott die Strafe auf dich genommen hat. Und du stehst vor der großen Frage, was machst du mit dieser Tatsache? Willst du es ablehnen oder nicht? In Psalm 95 denkt der Psalmist darüber nach und sagt, dieses Volk hat Gott immer wieder versucht und am Tag der Versuchung haben sie Gott herausgefordert und Gott hat gesagt, dass er Ekel vor ihnen empfindet. Und im Neuen Testament, der Hebräerbriefschreiber zitiert den Psalm 95 und wendet das wieder auf uns an. So will ich das mit euch lesen zum Abschluss der Predigt. Hebräer 3, Vers 7 bis 10, bis 13. Darum, wie der Heilige Geist spricht, er spricht heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, das ist Psalm 95, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen die Irre, sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum, also dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und was heißt das für uns? Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Es ist eine große Warnung, Gott nicht zu versuchen und in der Sünde und im Unglauben zu verharren. Und ein paar Verse weiter, in Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir haben kein Recht, Gott auf Mark und Bein zu prüfen. Sein Wort hat das Recht. Und ich möchte dich ermahnen und aufrufen, geh heute nicht nach Hause als einer, der denkt, er hat das Recht, Gott zu prüfen. Gott ist es, der uns prüft durch sein Wort. Er prüft dich und mich. Und so will ich dich aufrufen und ermutigen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Nimm seine Wege an und er wird dir Freude und Leben schenken. Prüfe nicht Gott, indem du dich über ihn stellst. Spiele nicht TÜV mit Gott, sondern ordne dich um und unter. Auch wenn du in der Wüste ohne Wasser bist, nimm Gottes Wege an. Möge Gott uns darin segnen. Ich will noch zusammen mit uns als Gemeinde beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Danke, Herr, dass deine Wege gut sind. Danke, dass dein Wort wahr ist. Danke dir für die Begebenheit bei Massa und Meriba, dass du gezeigt hast, Herr, wie voller Gnade und Barmherzigkeit du doch bist Und nicht nur, weil du ein barmherziger und gnädiger Gott bist, sondern du hast gezeigt, dass du ein vollkommen gerechter Gott bist. Und du willst uns segnen und uns lebendiges Wasser geben, indem du die Schuld auf dich genommen hast. Du hast dich schlagen lassen für uns. Du wurdest bestraft an unserer Stelle. Und das gibt uns Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir hier sind, warum wir uns freuen auf die Ewigkeit, weil du die Strafe für uns getragen hast. Danke dir, Herr, für den Einzelnen, der hier ist und an dich schon glaubt. Und ich bitte dich, Herr, für diejenigen, die heute ein hartes Herz haben und an dich nicht glauben wollen. O Herr, bitte, zerbrich es, mach es weich. Wirke du durch deinen Heiligen Geist in ihren Herzen, dass sie dich erkennen. Amen.